Domradio. Das Thema.
Podcast.
Herzlich willkommen zu Domradio, das Thema. Heute staubt es, aber es ist kein Frühjahrsputz oder irgendwelche Renovierungsarbeiten angesagt. Jetzt staubt's, Kirche vor Ort ist im Umbruch, so lautet das Motto der diesjährigen Pfarrgemeinderatswahlen in den Bistümern Nordrhein-Westfalens. Gemeint sind hier die 5 Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. Warum es dabei stauben soll und welche Aufgaben eigentlich so ein Pfarrgemeinderat hat, darüber sprechen wir in den nächsten 2 Stunden. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan-Hendrik Stehens. Schön, dass Sie dabei sind. Die Diözesanräte der NRW-Bistümer rufen zur Pfarrgemeinderatswahl im November auf. Die Rede ist von pastoraler Mitverantwortung. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Jan-Jakob Loos fasst für uns die wichtigsten Aufgaben des Pfarrgemeinderates zusammen.
Der Pfarrgemeinderat ist die Vertretung katholischer Laien auf Gemeindeebene. Das Gremium wurde vor nunmehr fast 50 Jahren in allen katholischen Gemeinden der Bundesrepublik eingerichtet. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde 1965 beschlossen, aus einer rein pastoral versorgten eine Communio-Kirche zu machen, eine Kirche, die von ihren Gläubigen mitverantwortet wird. So heißt es im Dekret Apostolicam Actuositatem über das Apostolat der Laien.
In den Diözesen sollen nach Möglichkeit beratende Gremien eingerichtet werden, die die apostolische Tätigkeit der Kirche im Bereich der Evangelisierung und Heiligung, im karitativen und sozialen Bereich und in anderen Bereichen bei entsprechender Zusammenarbeit von Klerikern und Ordensleuten mit den Laien unterstützen. Solche Gremien sollten soweit wie möglich auch auf pfarrlicher, zwischenpfarrlicher und interdiözesaner Ebene, aber auch im nationalen und internationalen Bereich geschaffen werden.
Auf dieser Basis beschloss die Synode der deutschen Bistümer 1975 in Würzburg, dass alle Ortskirchen in Deutschland Pfarrgemeinderäte einzusetzen haben. Doch bereits seit 1968 wurde das neue Laiengremium in den Kirchengemeinden gewählt. Meist besteht der Pfarrgemeinderat zu 3/4 aus gewählten Ehrenamtlichen. Dazu kommen der Pfarrer, Pfarrvikare und weitere pastorale Mitarbeiter. Pfarrgemeinderäte sind neben dem Pastoralteam für die Seelsorge in der Gemeinde zuständig. Dazu entwickelt das Gremium ein Pastoralkonzept und stimmt darüber ab. Der Pfarrgemeinderat vertritt die Gemeinde in der Öffentlichkeit, berät über gesellschaftliches Engagement, unterstützt das Ehrenamt und vernetzt Gruppen des kirchlichen Lebens mit missionarischem Ziel. Auch bei Personalentscheidungen im seelsorgerischen Bereich kann der Pfarrgemeinderat zu Rate gezogen werden. Die Vermögensverwaltung fällt nicht in sein Aufgabengebiet.
Denn das macht wiederum der Kirchenvorstand, ein weiteres Gremium in der Pfarrgemeinde. Jan-Jakob Loos war das mit einer kurzen Zusammenfassung der Aufgaben eines Pfarrgemeinderates. Und gleich werden wir das Thema noch etwas vertiefen, also bleiben Sie dran.
Domradio, das Thema.
Erstkommunion und Firmvorbereitung, Pfarrbrief, Liturgie und Gottesdienste, Orga fürs Pfarrfest. Das alles sind potenzielle Themenfelder, mit denen sich so ein Pfarrgemeinderat befasst. Doch was gehört zu den Kernaufgaben eines solchen Gremiums und welche Befugnisse hat ein Pfarrgemeinderat? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Stefan Engels vom Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln. Er ist dort Referent für die Beratung von Pfarrgemeinderäten und anderen Gremien. Herr Engels, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Wir hatten ja eben schon gehört, dass es Pfarrgemeinderäte nicht überall gibt, sondern dass es sich bei diesem Gremium ja eher so um ein deutsches Phänomen handelt. Oder wie ist das in anderen Ländern?
Das ist ein rein deutsches Phänomen. Wir sind oder können da sehr stolz drauf sein, dass wir in Deutschland von Hamburg bis nach München, Freising Pfarrgemeinderäte wählen. Und zwar auf demokratische Art und Weise. Der Pfarrgemeinderat, ja, der setzt sich eben aus 2 Grundsäulen zusammen, ja, in seinen Aufgaben. Das eine ist das Beratung, die Beratung in der Pastoral, Unterstützung des Seelsorgteams, wie das schon angeklungen ist, Entwicklung eines Pastoralkonzepts. Aber auf der anderen Seite, und das ist für uns auch wichtig, sind Pfarrgemeinderäte in gesellschaftspolitischen Fragen unabhängig und können dort selbstbestimmt arbeiten. Meistens fällt das Zweite immer ein bisschen hinten rückt in den Hintergrund bei der Arbeit. Aber das ist nochmal ein ganz wichtiges Feld, denn dort sind Pfarrgemeinderäte wirklich selbstständig und auch nicht vom Wohlwollen des Seelsorgteams des Pfarrers abhängig.
Sie sprachen gerade schon von diesem Pastoralkonzept, hatten wir eben auch gehört. Ja. Was ist das eigentlich?
Ja, das Pastoralkonzept soll vor Ort die pastorale Entwicklung, den pastoralen Weg vorzeichnen. Letztendlich tut sich der Pfarrgemeinderat dann mit dem Seelsorgteam zusammen und entwickelt das, was für die Gemeinden, für die Gemeinde, für den Seelsorgebereich wichtig ist. Das können so Felder eben die karitativen Felder sein, das können aber auch liturgische Felder sein. Wie kann man den Gottesdienst anders gestalten? Wo müssen wir drauf schauen? Auch Zusammenarbeit zum Beispiel mit den katholischen Familienzentren, wie können wir das stärken? Was wollen die Menschen von uns, von den Pfarrgemeinderäten vor Ort in der pastoralen Arbeit?
Jetzt kann man natürlich auch ganz platt einfach sagen, pastoral, wieso soll doch der Pastor machen? Der wird dafür bezahlt. Wofür brauchen wir jetzt ehrenamtliche Mitarbeiter?
Wir brauchen auf jeden Fall ehrenamtliche Mitarbeiter, weil wenn viele zusammenarbeiten, die Arbeit in den Pfarreien auch gut laufen kann. Wir sind ja zunehmend unter der Herausforderung gestellt, dass letztendlich die Bereiche, für die ein Seelsorgteam, ein Pfarrer zuständig ist, immer größer werden. Und da ist es unbedingt notwendig, auch Aufgaben zu verteilen und mehr Menschen mit hineinzunehmen, die auch vor Ort präsent sind.
Also sprich, so eine Art auch Entlastung jetzt gerade bei diesen XXL-Gemeinden? Ist das also dann etwas, was dem Pastoralteam helfen soll?
Ja, es ist ja auf jeden Fall so, dass Pastoralteams auch Unterstützung brauchen. Ganz einfach deshalb, weil wir natürlich als Laien, ich sag's mal, in der Welt stehend, im Berufs- und Arbeitsleben, im Familienleben auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit hineinbringen können und letztendlich ja das volle Leben der Gemeinden darstellen. Der Pfarrgemeinderat ist ja quasi ein Spiegel der Menschen, die sich in den Pfarreien bewegen und auch mit verschiedenen Interessen sich einbringen können.
Das heißt also, er gibt auch Feedback grundsätzlich zur pastoralen Arbeit der Hauptamtlichen dann.
Ja, das ist eigentlich so eine Beratungsaufgabe. Das verschwimmt in der täglichen Arbeit, sage ich mal, des Pfarrgemeinderates. Geht das eigentlich größtenteils im Konsens mit dem Seelsorgteam?
Konsens bedeutet natürlich auch, dass das Seelsorgeteam oder der Pfarrer jetzt auch nicht beratungsresistent ist. Hin und wieder kommt es aber auch mal so ein bisschen zu Kompetenzrangeleien oder wie auch immer, oder dass vielleicht Gottesdienstformen gewünscht werden, die vielleicht so nicht unbedingt im Einklang mit den liturgischen Regeln stehen. Ja. Und dann gibt es dann wieder Zwist vor Ort. Wie löst man sowas? Wie funktioniert das?
Wenn es gut läuft, funktioniert das, dass man sich miteinander eben zusammensetzt und viel miteinander spricht. Es ist wie in jeder Gruppe, wie in jedem Verband und Verein wichtig, dass man miteinander spricht, eine Kommunikationsebene miteinander hat. Wenn, ich sag mal, Machtgerangel mit da reinkommt, dann wird es immer schwierig. Und wir sind natürlich auf der Diözesanebene immer die Letzten, die dann davon erfahren. Ich denke, dass in den größten Teils der Pfarrgemeinderäte das gut läuft. Es gibt ja den Vorsitzenden oder die Vorsitzende, es gibt einen Vorstand, wo der Pfarrer auch mit drin ist. Und meine Erfahrung ist, dass eben vieles dort schon mit dem Vorsitzenden oder auch dem Vorstand miteinander beraten wird, sodass der PGR solche großen Konfliktfälle eigentlich nicht die Regel sind. Dass es immer Ausnahmen gibt. So ist das im Leben.
Was nicht, haben wir eben gehört, zum Aufgabenbereich des Pfarrgemeinderats gehört, das ist die Vermögensverwaltung, macht der Kirchenvorstand.
Ja.
Warum wird denn das hier eigentlich getrennt? Also im protestantischen Bereich kennen wir es, es gibt ein Presbyterium, die machen alles. Warum nicht auch bei uns?
Ja, das hat sich historisch entwickelt. Wir sind ja hier letztendlich mit die Erfinder der Räte und der Pfarrgemeinderäte in unserem Erzbistum mit. Damals hat Kardinal Frings das sehr stark auch ins Vatikanum mit eingebracht und auch in die Würzburger Synode. Und die Räte haben sich nach dem Krieg gebildet als Vertretung der Laien. Und da war die Verwaltung, die Finanzverwaltung so nicht vorgesehen. Außerdem gab es ja schon ein Finanzverwaltungsgesetz, das ist ja schon von 1927, die Verwaltung, auch die Einbeziehung von Laien in die Verwaltung und die Finanzverwaltung mit hineinnimmt. Und der Pfarrgemeinderat war eben als pastorales Gremium gegründet. So ist das bei uns getrennt. Es gibt eine Ausnahme. Es ist nicht nur bei den Evangelien so, sondern es gibt in Deutschland eine Ausnahme. Das ist das Bistum Rottenburg-Stuttgart. Die haben einen sogenannten Pfarrgemeinderat, der auch Verwaltungsrat ist.
Das heißt,
also bei denen ist das zusammen.
Das heißt, es gibt also tatsächlich auch nochmal diözesane Unterschiede zwischen dem Aufgabenbereich und Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand etc.
Ja.
Wo steht Köln da in etwa? Wie viele Befugnisse hat der Pfarrgemeinderat im Erzbistum Köln im Vergleich mit anderen Bistümern?
Also wir haben auf jeden Fall die Satzung mit den meisten Seiten und mit den meisten Gesetzen und Regeln. Ich will mal sagen, wir sind da im guten Mittelfeld, bewegen wir uns. Das hat natürlich, die Satzung ist das eine, ne? Was wir schreiben, was die Menschen dann daraus machen können, ist nochmal was anderes. Ich würde mir manchmal wünschen, dass weniger drinstehen würde, aber wir sind da sicherlich im guten Mittelfeld und meine Erfahrung auch aus der Beratung ist, nicht die Satzung zählt, sondern das, was am Ende die Menschen daraus machen.
Also nicht das Papier zählt, sondern das, was daraus entsteht. Spannendes über die Arbeit des Pfarrgemeinderats haben wir jetzt erstmal in der ersten halben Stunde unserer Sendung gehört. Über den Aufruf am 11. und 12. November, den Pfarrgemeinderat zu wählen, darüber sprechen wir gleich. Jetzt staubt's. Kirche vor Ort ist im Umbruch. So lautet das Motto der diesjährigen Pfarrgemeinderatswahl in den NRW-Bistümern. Dr. Stefan Engels ist beim Kölner Diözesanrat für die Beratung von Pfarrgemeinderäten und anderen Gremien zuständig. Herr Engels, wo staubt es denn? Oder wird irgendwo Staub aufgewirbelt oder soll etwas entstaubt werden? Wie kommt es zu diesem Motto?
Letztendlich haben die Macher, zu denen ich auch gehöre, zusammen mit der Agentur, da an alles gedacht. Die Grundidee war erstmal, eigentlich diesen bunten Staub zu nehmen. Ja, diesen Festivals benutzt wird in Indien.
Also Konfetti, Lametta etc.
Ja, diesen bunten Staub, diesen gefärbten Staub. Und daraus ist dann die Idee gekommen, nochmal zu schauen, wo staubt es bei uns. Ausgangspunkt ist natürlich, Kirche vor Ort ist im Umbruch. Mhm. Weil das erleben wir in allen Bistümern. Es ändert sich viel, die Gemeinden werden größer. Wir müssen anders arbeiten. Wir erleben, dass wir weniger Ehrenamtliche sich bei uns engagieren wollen. Wir müssen eigentlich neue Wege gehen. Und dafür müssen wir umbrechen. Mhm. Ja, und das heißt natürlich Staub aufwirbeln.
Ja.
Und aber auch Staub beseitigen.
Ja, das heißt also diesen bunten Festivalstaub, den mehr aufwirbeln und diesen grauen Staub, der dann, ich sag mal, auf den Bücherregalen oder sonst wo in den Schrankwänden hinten ist, den dann zu beseitigen.
Ja.
Sie sprachen von neuen Wegen gehen, um Menschen dafür zu begeistern, für die Arbeit in den Gremien einer Pfarrei. Sie sagen, das lässt nach, die Begeisterung scheint nicht so groß zu sein. Welche neuen Wege wollen Sie denn da begehen, dass da doch wieder ein größeres Engagement wieder herrscht?
Das eine ist ja eine Wahlkampagne, dass wir jetzt wieder wählen und da sind zwei Dinge natürlich im Fokus. Einmal jetzt im Vorfeld der Wahl Kandidaten und Kandidatinnen zu finden und das andere ist eben auch mehr Katholiken und Katholiken für die Wahl zu begeistern.
Mhm. Und das machen Sie mit Arbeitsmaterialien, die haben Sie auf dieser Seite www.kirche-wählen, wählen natürlich mit ae.de. Da bieten Sie diese Arbeitsmaterialien an. Wozu sollen die dienen? Was ist das für Arbeitsmaterial?
Ja, das ist einmal natürlich die Plakate für die Kampagne. Das sind für das Erzbistum 5 Motive, die Werkzeuge wie Bohrmaschine, Hammer und Meißel darstellen. Aber auch
Staubwedel.
Staubwedel, für die schöne Entstaubung von Statuen zum Beispiel in der Kirche, auch sehr gebraucht. Staubsauger und Handbesen. Dann haben wir vom Diözesanrat, machen wir immer eine Arbeitshilfe für die Leute, die die Wahl vorbereiten. Das sind erstmal Arbeitshilfen, die in dem Pfarrgemeinderat benutzen können. Da steht grundsätzliches was zur Pfarrgemeinderatsarbeit drin. Dann natürlich der Zeitplan, an was gedacht werden muss. Die Pfarrgemeinderäte gründen ja Wahlausschüsse, um Kandidaten zu finden. Und der Wahlausschuss muss eigentlich die Wahl organisieren, die dann im November stattfindet. Dafür ist diese Arbeitshilfe. Es gibt einen großen Teil mit Reflexion, auch nochmal für die Gremien. Und es gibt dazu jetzt noch die sogenannte Wahlmappe. Da sind die Formulare drin, die man so braucht, wie Einverständniserklärung und Kandidatenliste und so weiter.
Das heißt also, die Materialien richten sich jetzt schon mal auf die Pfarrgemeinderäte selbst, auf die Menschen, die die Wahlen vorbereiten und auf solche, die vielleicht sich selbst auch als potenzielle Kandidaten sehen.
jetzt kommen wir mal zu den anderen, die angesprochen werden sollen, nämlich diejenigen, die ja zur Wahl gehen sollen, die das Kreuzchen machen sollen und die sich halt vielleicht nicht aufstellen lassen. Ja. Die Wahlbeteiligung liegt hier so bei etwa 6-7%. Da haben wir also noch ein bisschen Luft nach oben.
Auf jeden Fall.
Wie kriegen Sie die an die Wahlurne?
Wie wollen wir die an die Wahlurne kriegen? Wir haben 6-7% der Wahlberechtigten. Wir haben uns mit der Agentur zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir mal eine Kampagne machen, die etwas anders rüberkommt, die uns vielleicht als normale Kirchenbesucher jetzt erstmal verwundern würde, aber wo eben Leute, die am Rande stehen, Leute, die ab und zu nur einen Kontakt zur Kirche haben, auch aufmerksam werden. Also es ist letztendlich ein Hingucker. Und das, was wir merken, ist auf jeden Fall, dass die Plakate diskutiert werden.
Gibt es denn auch zum Beispiel jetzt mal ganz unkonventionell vielleicht für eine Pfarrgemeinderatswahl sowas wie Briefwahl? Ich meine, woanders kennt man das ja. Das ist ja so eher so für Leute, also normalerweise geht man davon aus, wer sonntags in die Messe geht, der geht dann wählen, beziehungsweise wer wählt, der war auch sonntags in der Messe. Aber manchmal sind die Leute ja auch in Ferien, machen Urlaub, sind am Wochenende woanders und können halt vielleicht nicht da wählen, wo sie wohnen oder wo sie vor Ort sind. Ja. Briefwahl geht also. Wie funktioniert das?
Also Briefwahl geht auf jeden Fall. Das funktioniert so, dass man einen Antrag beim Wahlausschuss macht. Also den kann man sich in den Pastoralbüros abholen. Und dann bekommt man Briefwahlunterlagen zugeschickt. Das ist so das Klassische. In den süddeutschen Bistümern wird das mehr propagiert, also sogenannte allgemeine Briefwahl. Dann bekäme jeder Katholik oder Katholikin ab 14 Jahren bei uns, die wahlberechtigt sind, bekämen dann Briefwahlunterlagen.
Also das heißt automatisch ohne.
Genau, so. Das hatten wir bei uns auch überlegt. Das ist aber in unserem Bistum für diese Wahl nicht möglich gewesen, weil wir natürlich auch im Umbruch sind mit den Dingen, die bei uns auch neu sind. Pastoraler Zukunftsweg, wie entwickeln wir die Gremien eigentlich? War jetzt nicht so viel Kapazität, das einzuführen. Und wir schauen aber mit Spannung auf das Bistum Münster, die das zum ersten Mal machen, als Angebot an die Verein, die mussten sich dort melden und haben gesagt, wir wollen allgemeine Briefwahl machen und das Bistum hat das komplett organisiert.
Pastoraler Zukunftsweg, nehmen wir das vielleicht nochmal so als Ausstieg aus diesem Gespräch. Unser Erzbischof hat ja in zwei seiner Fastenhirtenbriefe ist er auf diesen pastoralen Zukunftsweg eingegangen. Was kristallisiert sich da momentan so ein bisschen heraus? Er spricht ja auch von Gebetsgemeinschaften, er spricht von sehr viel Spiritualität, Bibelgespräche etc. Was bedeutet das denn dann für die Gremienarbeit vor Ort, für Sie speziell? Haben Sie da auch schon entsprechende Konsequenzen gezogen, was jetzt Ihre Beratung der Pfarrgemeinderäte und anderer Gremien anbelangt?
Ja, die Konsequenz, die wir gezogen haben, ist einmal, dass wir das nochmal in der Satzung verankert haben, also auf das Wort Gottes zu hören. Das hatten wir bis jetzt so explizit nicht drin in der Satzung. Und das andere ist, dass wir mit den Pfarrgemeinderäten in unserem Bistum eigentlich schon seit 25 Jahren mit den Bibelteilen unterwegs sind. Für uns ist das nichts Neues. Und auch für viele Pfarrgemeinderäte, die wir beraten haben, ist es eigentlich Standard, dass wir uns, wenn Klausur Tagung ist, auf jeden Fall mit einem spirituellen Impuls, mit einem Bibelteilen starten und dort auch schauen, was uns das Wort Gottes sagt für die Arbeit der Pfarrgemeinderäte, für die Menschen und für das Leben.
Also Spiritualität kommt auch in der Verbands- und Gremienarbeit in den entsprechenden Vereinen nicht zu kurz, sagt Dr. Stefan Engels vom Diözesanrat der Katholiken in Deutschland. Mit ihm sprach ich über Aufgaben, Zielsetzungen von Pfarrgemeinderäten und über die Wahl zum Pfarrgemeinderat, die am 11. und 12. November in den 5 Bistümern in NRW ansteht. Darüber habe ich gesprochen mit ihm und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche auf jeden Fall für den 11. und 12. November dann alles Gute und erfolgreiche Wahlbeteiligung und auch das Finden von geeigneten Kandidaten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Domradio, das Thema.
Was Pfarrgemeinderäte schaffen können, wenn sie engagiert zusammenarbeiten, das kann man im Erzbistum Paderborn sehen. Mitten im Sauerland liegt die Gemeinde Gleidorf. Knapp 1400 Einwohner hat das Dörfchen, das zur Stadt Schmallenberg gehört. Mittendrin liegt die Bruchsteinkirche Herz Jesu. Und weil auch hier die Kirchenbesucher weniger werden, hat sich der Pfarrgemeinderat gedacht, Leute, wir müssen was tun. Verena Tröster hat sich das für uns angesehen, was die Gemeinde umgesetzt hat, und war beeindruckt, als sie die Kirche betrat.
Ein Ein tiefes Rot taucht die Bruchsteinwände von Herz Jesu in ungewohntes Licht. Die Farbe wechselt, passend zur Musik, die mir sofort Gänsehaut macht. Das hatte ich so nicht erwartet. Licht und Klang geben mir das Gefühl, in eine andere Welt einzutauchen. Ich bleibe fast sprachlos. Ein Gefühl, das der erste Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Stefan Beckmann, nur zu gut nachvollziehen kann.
Also das erste Mal, als ich drin war, ich bin dann irgendwie runtergekommen. Ich habe gedacht, ja, was ist das denn, was Modernes. Aber dass man kommt runter, man kommt richtig, wird eher entspannt. Und wenn man rausgeht, sagt man, ja, da war jemand, der noch im Hintergrund, der dann noch mehr zugesprochen hat.
Die Installation nennt sich Lichter- und Zuspruchkirche. Eine Idee, übernommen von einer evangelischen Kirche in Villingen-Rattler. Durch Zufall war man auf dieses Zusammenspiel von Klang und Licht dort aufmerksam geworden. Und schnell war der Gemeinde klar, das brauchen wir auch, um unsere Kirche zu retten.
Die Besucher werden weniger, die Kirchen werden unter Umständen geschlossen. Darum haben wir dann überlegt, wie können wir erhalten, dass unsere Kirche offen bleibt. Und da haben wir gedacht, so eine Lichterkirche.
Und das zieht viele Menschen an. Heute kommen Pilger, die hier auf dem nahen Jakobsweg unterwegs sind. Oder Radfahrer, die auf den alten Bahngleisen eine Tour durch das Sauerland machen. Aber auch Gläubige aus den umliegenden Gemeinden zieht es heute nach Gleidorf. Alle kommen, um sich dieses hochmoderne System anzusehen.
Hier ist so ein Bildschirm, so ein Touchscreen, wo wir Andachten oder Texte zusprechen können. Wir können hier mal ein Thema auswählen. Je nachdem, wie das ist, wenn man traurig ist, dann kann man sich für die Traurigkeit so eine Andacht zusprechen lassen. Oder Freude oder einfach nur Dankbarkeit, kann man sich halt so eine 10 Minuten oder je nachdem 13 Minuten Andacht zusprechen lassen, sich einen Platz suchen in der Kirche.
Und genießen. Ich wähle die Andacht Dankbarkeit, weil das gerade mein Gefühl ist. Der Computer ist leicht zu bedienen und ich suche mir einen Platz in der Kirche. Schon geht's los.
Liebe Besucher, Sie sind dankbar für etwas? Schön, dass es so ist. Ich begleite Sie gerne, Ihre Dankbarkeit vor Gott zu bringen.
Mehrere Minuten habe ich jetzt Zeit, einfach mal diesem Gefühl nachzugehen. Dabei die Lichter in der Kirche zu beobachten, die Musik zu hören und mich reinfallen zu lassen, auch Gott zu begegnen. Stefan Beckmann ist stolz, dass so etwas in seiner Gemeinde möglich ist.
Nicht nur Pfarrgemeinderat, es waren alle begeistert, auch von der Gemeinde her. Weil die einfach sehen, Paderborn, sage ich mal, die hat keinen Grund, diese Kirche abzuschließen, weil hier findet was statt. In diesem Zuge haben wir auch einen neuen Kerzenständer bekommen. Und da können wir auch messen, wie viele Kerzen so am Tage angesteckt werden. Weil da ist ein Fach drin, da sind so bestimmte Anzahl an Kerzen drin und dann können wir abends so ungefähr zählen. Ja, so viele Besucher waren da, die halt hier in der Kirche waren und auch eine Kerze angezündet haben.
Dazu gibt es ein Gästebuch, in dem viele Menschen ihren Dank ausdrücken, dass dieses innovative Projekt hier einen Platz gefunden hat. Es ist fest installiert, wird also dauerhaft bleiben. Die Andachten werden regelmäßig aktualisiert und zum Beispiel auch an das Kirchenjahr angepasst. Auch Jugendliche kommen, zum Beispiel um einen Rap zu hören, der extra ins Programm aufgenommen wurde.
Ich habe selber einen 17-jährigen Sohn, der sonst mit Kirche eigentlich so nichts am Hut hat, aber er hat gesagt, Papa, das hast du gut gemacht.
Definitiv. Auch die Besucherzahlen zeigen, man kann als Pfarrgemeinderat richtig was bewegen.
Das Wichtigste ist halt, dass hier in der kleinen Gemeinde was stattfindet. Wenn hier in der kleinen Gemeinde schon nichts stattfindet, dann kann hinter dem Großen auch nichts stattfinden. Weil du musst schon in der Basis irgendwo arbeiten, damit, ja, das Große alles funktioniert.
Ich gönne mir zum Abschluss noch einmal das große Halleluja. Das, so Stefan Beckmann, meistgeklickte Lied im System.
Kleine Dinge vor Ort bewegen, dann klappt es auch im Großen. Verena Tröster war in der sauerländischen Gemeinde Gleidorf unterwegs und hat über die dortige Lichter- und Zuspruchkirche berichtet. So kann Pfarrgemeinderatsarbeit auch funktionieren. Und gleich nach dem Wort zur vollen Stunde schauen wir in das Bistum Essen, wo der Strukturwandel ganz besonders stark ist und auch an der Gremienarbeit in den Pfarreien nicht spurlos vorübergeht. Domradio, das Thema. Kirche vor Ort ist im Umbruch, so lautet ein Teil des Mottos zur diesjährigen Pfarrgemeinderatswahl in den 5 NRW-Bistümern.
Was dieser Umbruch bedeutet, das wissen vor allem die Katholiken im Bistum Essen. 96 Kirchen werden dort geschlossen und aus ehemals 270 eigenständigen Pfarrgemeinden wurden 2008 43 Großpfarreien mit bis zu 40.000 Gemeindemitgliedern. Was das für die Gremienarbeit jeweils vor Ort bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Hiltrud Verweyen-Frank. Sie ist Mitglied im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Himmelfahrt in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Sahn. Schönen guten Tag, Frau Verweyen-Frank.
Schönen guten Tag.
Im Bistum Essen haben ja nicht wenige Gemeinden um eine Verschiebung der Pfarrgemeinderatswahlen gebeten. Warum? Hängt das auch mit diesem Strukturwandel zusammen?
Genau, es hängt ganz stark mit dem Strukturwandel zusammen. Nach den ersten Zusammenlegungen der Pfarreien zu den Großpfarreien gibt es jetzt die zweite Welle, wo wir also noch weiter reduzieren müssen. Die finanziellen Mittel sind nicht mehr ausreichend vorhanden und auch das pastorale Personal schwindet immer mehr.
Also von den 43 jetzt nochmal runter?
Die 43 bleiben erstmal so, wie sie sind, aber innerhalb der 43 Pfarreien findet nochmal eine Reduzierung statt. Also beispielsweise unsere Großpfarrei besteht aus 3 Gemeinden und 2 sogenannten Filialkirchen, die sogenannte Nebenkirchen sind. Dort müssen wir halt sehen, dass wir jetzt zukünftig nur noch mit 2 Priestern zurechtkommen, vielen Ehrenamtlichen, die die Arbeit unterstützen. Und wir müssen halt auch sehen, dass wir die kirchlichen Gebäude entsprechend finanzieren und haben die Aufgabe, ein Konzept zu entwickeln, bis 2030 50% der heutigen Kosten einzusparen.
Das bedeutet, also Sie haben wie viele Gemeindemitglieder jetzt in Ihrer
Wir haben ungefähr 18.000 Gemeindemitglieder.
18, also von den 40.000
Wir haben also nur 18.000, wir haben eine relativ kleine Pfarrei gegründet. Aber sagen wir so, die Problematik bestand halt schon darin, wir waren ursprünglich 5 Gemeinden. Es wurden aus 2 Gemeinden nur noch Filialkirchen, die also keine eigenen Gremien mehr haben und sozusagen zu einer Großgemeinde zunächst zusammengeschlossen sind. Da haben wir also schon seit 2006, war bei uns schon der Zusammenschluss, haben wir schon begonnen, also diese eine Gemeinde zu bilden und versuchen, die aktiven Katholiken vor Ort nicht zu verlieren und an der zweiten Ebene natürlich auch zu einer Pfarrei zusammenzuwachsen. Auch das ist nicht einfach, weil natürlich viele Gläubige und auch viele Aktive an ihrem Kirchturm hängen und natürlich versuchen, ihre Aktivitäten auch dort zu gestalten.
Wie macht man das denn da in der Gremienarbeit? Das wirkt sich ja darauf auch aus, auf diese Gremienarbeit.
Genau, das ist auch ein langer Prozess. Wir sind jetzt ja seit 10 Jahren dabei. Es war bisher so, dass in jeder Gemeinde ein eigener Gemeinderat gewählt wurde und aus dem Gemeinderat wurden gemäß der Größe der jeweiligen Gemeinde entsprechende Mitglieder in den Pfarrgemeinderat entsandt. Und dieser Pfarrgemeinderat hatte die pastoralen Belange eben der Pfarrei zu vertreten. Jetzt zukünftig planen wir bei uns in der Pfarrei, diese mittlere Struktur aufzulösen. Das heißt, der Pfarrgemeinderat soll direkt in der gesamten Pfarrei gewählt werden, nicht indem erst die Gemeinderäte gewählt werden, weil die Aktiven, die dort tätig sind, ansonsten Sitzungen ohne Ende haben, in denen man doch immer wieder fast das Gleiche erzählt und den Fokus immer wieder ja auch auf die Pfarrei legen muss.
Das heißt, so eine Entschlackung der Struktur auch.
Genau, das findet auf jeden Fall dort statt.
Und Sie hatten es ja auch schon erwähnt, viele wollen halt auch nicht auf das verzichten, was bislang liebgewonnen worden ist, Gottesdienstordnungen oder auch bestimmte Formen von Gemeindedasein. Wie ringt man damit denn in so einem Gremium? Wie spricht man zum Beispiel jetzt darüber, ist mal was ganz Banales, über die Sonntagsmessen, wie die aufgeteilt werden. Sie sagen nur noch 2 Priester in Zukunft. Das heißt, nicht mehr in jeder Kirche kann ja dann sonntags ein Gottesdienst stattfinden. Wie spricht man darüber in so einem Gremium im Pfarrgemeinderat?
Genau, also wir haben quasi diesen übergeordneten Pfarrgemeinderat, der auch aus 16 Mitgliedern nur besteht. Das heißt, aus den einzelnen Kirchen sind nicht so viele Mitglieder vertreten. Deshalb bekommt sozusagen jeder pastorale Ort vor Ort einen sogenannten Sachausschuss, der sich um die Belange des einzelnen Kirchturms kümmern kann. Angefangen von, sag ich mal, Liturgieausschuss bis hin zu Festen, die an den jeweiligen Kirchtürmen stattfinden. Und in diesem Pfarrgemeinderat versuchen wir halt, die Einheit zu gestalten. Also wir versuchen halt, gemeinsam etwas zu machen und trotzdem an jedem Kirchturm noch Leben zu erhalten. Weil an jedem Kirchturm sind auch unterschiedliche Schwerpunkte. Also beispielsweise bei uns, ich bin aktiv ja in der Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt, das ist das Kloster Sahn. Dort gibt es einen Schwerpunkt Kirchenmusik. Wir haben einen sehr großen Schwerpunkt Jugendarbeit in Form von Messdienern in Kombination mit KJG. Und an einem anderen Kirchturm, beispielsweise die Gemeinde St. Michael, dort gibt es mehrere Alten- und Pflegeheime. Dort gibt es auch einen Schwerpunkt, die Versorgung der Alten- und Pflege, Altengemeinden, sodass an jedem Kirchturm versucht wird, etwas unterschiedlich die Schwerpunkte zu setzen. Und so versuchen wir dann auch die Gottesdienste ein wenig zu platzieren. Noch gelingt es, jeden Sonntag an jeder Kirche einen Gottesdienst zu feiern. Aber beispielsweise an den großen Festtagen wie Gründonnerstag, Karfreitag reduzieren wir schon. Da gibt es dann eine Kirche, die nur abwechselnd jeweils die Liturgie feiern können.
Also zentrale feiern,
weil dort auch dann natürlich nicht mehr entsprechend viele Besucher da sind. Und das müssen wir natürlich an der Stelle ganz klar rationalisieren.
Was hat das denn für Auswirkungen überhaupt auf die Bereitschaft, für so ein Amt im Pfarrgemeinderat zu kandidieren oder sich in solchen Gremien zu engagieren? Geht das mit diesen ganzen Fusionierungen, geht das damit zurück oder motiviert das stärker? Was haben Sie für einen Eindruck?
Es geht eigentlich zurück. Was wächst, ist eigentlich die Motivation, sich vor Ort an seinem eigenen Kirchturm weiter zu engagieren, weil man natürlich auch versucht, das bisher Bestehende zu erhalten. Deshalb ist dort das Engagement eigentlich gewachsen, aus meiner Sicht. Auf Pfarrgemeinderatsebene gibt es, sage ich mal, einige Ausgewählte, die sich dort bewegen. Und die Aktivitäten werden vielfältiger, je mehr man auch persönlich zusammenwächst. Also uns hat sehr geholfen in der Pfarrgemeinderatsarbeit, dass wir regelmäßig Einkehrtage machen, dass wir eben persönlich zu einer Gruppe zusammenfinden. Und das bringt sehr viel Schwung in die gemeinsame Arbeit. Es gibt gemeinsame Aktivitäten, beispielsweise eine große Fronleichnamsprozession, die wir seit 10 Jahren jedes Jahr veranstalten. Wenn jede Kirche es für sich machen würde, hätten wir nicht mehr als 50, 100 Mitglieder, die kämen. So kommen wir auf eine Prozession mit bis zu 400 Leuten. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man dann eben einfach durch den Ort zieht und mit so einer solchen großen Gruppe auch demonstriert, wir sind da.
Was würden Sie sagen, der ganze Umbruch, in dem Sie sich jetzt vor allem sehr stark befinden, aber auch an anderen Orten, mehr Chance, mehr Risiko?
Ich finde schon, es ist eine Menge Chance. Die Kirche verändert sich und wir können sie aktiv mitgestalten. Das finde ich eigentlich die sehr gute Herausforderung. Also das ist so ein Beispiel, wo wir ganz klar zeigen können, wir sind Kirche. Es wird nicht von oben aufoktroyiert. Auf der anderen Seite wird den Ehrenamtlichen natürlich sehr viel zeitlicher Einsatz, von denen wird sehr viel zeitlicher Einsatz erwartet, was auch nicht immer einfach ist.
Eine Chance mitzugestalten, das sieht Frau Hiltrud Verweyen-Frank aus der Kirchengemeinde St. Marie Himmelfahrt in Mülheim an der Ruhr in den gegenwärtigen Strukturwandlungen. Das Bistum Essen nimmt hier eine Sonderrolle unter den deutschen Diözesen ein und in kaum einem Bistum erfolgt der Strukturwandel und Umbruch so stark und deutlich wie in der Diözese an Rhein und Ruhr. Wie aber dort dennoch Kirche gestaltet werden kann vor Ort, darüber gleich mehr.
Domradio, das Thema.
Der Pfarrgemeinderat, ein Gremium Ehrenamtlicher, das den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite stehen soll. Doch nicht selten geht es in manchem Gremium nicht ganz reibungslos und harmonisch zu. Konflikte und Zuständigkeitsgerangel gehören leider auch zu mancher Tagesordnung. Über ihre eigenen Erfahrungen in der katholischen Kirchengemeinde St. Marie Himmelfahrt in Mülheim an der Ruhr spreche ich weiter mit Hiltrud Verweyen-Frank. Frau Verweyen-Frank, mancher Priester macht ja durchaus keinen Hehl daraus, dass er nicht so viel von Gremienarbeit hält. Welche Erfahrungen haben Sie denn da bislang gemacht?
Das kann ich nicht bestätigen. Also wir haben sehr aufgeschlossenen Pfarrer in unserer Gemeinde. Der kommt von den Orden der Oblaten des Franz von Sales, der sehr auf die ehrenamtliche Arbeit achtet, auch von sich aus beispielsweise angestoßen hat, einen ehrenamtlichen Begräbnisleiter auszubilden. Er ist ein österreichischer Mitbruder und ist aus seiner alten Heimatgemeinde ja halt sehr viel ehrenamtliche Arbeit auch gewöhnt, weil in anderen Ländern natürlich das noch anders funktioniert als bei uns. Insofern ist er sehr darauf bedacht, dass wir sehr stark ehrenamtlich auch engagiert sind und er unterstützt uns weitestgehend. Also auch wenn von uns Ideen kommen, ist er dort sehr offen und trägt eigentlich sehr viel mit.
Das ist sehr schön, aber mancher vermisst ja auch das geistlich-spirituelle in solchen Gremien. Gerne wird dabei immer so ein Gedicht von Lothar Zenetti bemüht, wo der Pfarrgemeinderat mehr mit Programmen, Aktionen und Strukturen beschäftigt ist, als von Jesus Christus zu sprechen. Ist diese Kritik in manchen Fällen vielleicht berechtigt oder wie ist Ihre Erfahrung?
Die ist auf jeden Fall berechtigt, weil die Themen, die natürlich anstehen, sind immer so gravierend und so wichtig, dass diese spirituelle Tätigkeit in den jeweils regelmäßigen Sitzungen nicht sehr stark im Vordergrund steht. Wir bemühen uns natürlich immer, mit einem Gebet zu beginnen, um also auch nochmal allen, jedem deutlich zu machen, unter wessen Segen, unter welchem Schutz wir stehen und was eigentlich auch die Bedeutung unserer Aufgabe ist. Aber die eigentliche Gremienarbeit steht ganz klar im Vordergrund. Deshalb machen wir jedes Jahr einen Einkehrtag, in dem wir uns auch nur dem Spirituellen widmen und versuchen, darüber Kraft zu tanken und den Geist Gottes zu spüren, um dann auch, sag ich mal, für die weitere Arbeit im Laufe des Jahres immer wieder gestärkt zu werden.
Wer gestaltet den? Macht das der Pfarrer?
Nein,
oder?
Der Pfarrer ist selber dann auch nur ein Mitglied an diesem Einkehrtag. Wir suchen uns in der Regel eine Unterstützung aus dem Bistum, eine pastorale Begleitung, die dann für uns diesen Tag gestaltet. Da haben wir uns auch schon auf eine bestimmte Mitarbeiterin des Bistums eingeschossen, mit der wir sehr gut zurechtkommen und die uns immer sehr viel Inspiration gibt eigentlich für die weitere Arbeit.
Wie läuft das denn in anderen Gemeinden Ihres Bistums? Läuft das da überall so harmonisch wie jetzt bei Ihnen oder ist das ein Ausnahmefall?
Nein, das läuft nicht überall so harmonisch. Also ich kenne schon aus Nachbargemeinden durchaus die Schilderungen, dass es beispielsweise nicht gelingt, dass die Pasteure sich innerhalb einer Pfarrei so gut verständigen, dass sie zum Beispiel gemeinsam Feste feiern. Also sie sind dann noch sehr stark getrennt, rein organisatorisch hängt es zusammen, aber die Zusammenarbeit gelingt natürlich nur, wenn auch die hauptamtlichen Mitarbeiter mitziehen. Und das genauso unterstützen wir, wie Ehrenamtlichen das tun.
Was bedeutet eigentlich jetzt diese regelmäßige Versetzung von hauptamtlichen Mitarbeitern, also des hauptamtlichen Personals für die Gremienarbeit in den Vereinen? Ich stelle mir das so vor, da ist ein neuer Pfarrer, der kommt, man geht erstmal so auf Tuchfühlung, na, wie tickt der so, wie kommen wir miteinander klar in der Gremienarbeit und dann, naja, entweder man arrangiert sich und kommt miteinander klar oder es knistert so, dass man sagt, ich lass lieber bleiben. Ist das nicht ein bisschen mühsam, wenn man jetzt bei jedem Personalwechsel dann sich nochmal wieder neu aufeinander zugehen muss oder wie erleben Sie das?
Das ist natürlich anstrengend. Ich sage mal, unsere Gremienarbeit war in den letzten 20 Jahren, an denen ich teilnehme, immer von sehr viel Selbstständigkeit geprägt, von sehr viel Engagement aus diesem Kreis heraus. Und wir hatten bisher eben immer Glück, dass wir immer einen Pfarrer hatten, der mitgezogen hat, der also nicht versucht hat, gegen die Gremien zu opponieren, sondern der das mitgetragen hat und versucht hat, halt zu lenken. Das ist natürlich seine Aufgabe mit, aber er ist sehr offen. Also bisher haben wir immer das Glück gehabt, jemanden zu haben, der offen ist und diese Arbeit mitträgt an der Stelle.
Was passiert denn zum Beispiel, wenn es etwas gibt, da wird irgendetwas, ja, es gibt eine Idee, aber der Pfarrer hat Bedenken und hat vielleicht gar nicht so Unrecht mit diesen Bedenken, weil vielleicht, ich sage jetzt mal, irgendein Kirchengesetz oder ein Paragraph dagegen steht und wird das dann so kommuniziert, dass es die Leute auch verstehen und einsehen oder geht es dann meist auf Konfrontation, man richtet sich auf über die böse Kirche mit ihren furchtbaren Vorschriften oder wie läuft das im Regelfall?
Es gibt beides bei uns. Also es gibt auch die Sache, dass es so stark ist, dass Menschen sich auch zurückziehen aus dem aktiven Leben. Ganz klar, beispielsweise ein ganz dringendes Thema ist ja immer, wir müssen die Anzahl der Gottesdienste reduzieren, weil das Personal nicht entsprechend vorhanden ist. Und dann gibt es natürlich schon einige Kirchenmitglieder, die dann ihre geliebte Messe, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort haben, dann nicht mehr wiederfinden und die dann schon so weit gehen und sagen, also das ist nicht mehr meine Kirche, da ziehe ich mich zurück und orientiere mich zum Teil auch zu einer ganz anderen Kirche hin, zu einer anderen Pfarrei hin. Auch das gibt es bei uns.
Was ja dann auch zur Folge hat, dass dann nur noch die bleiben, die eigentlich bei dem Modell mitziehen und diejenigen, die vielleicht Bedenken haben, das aber, ich sage mal, in einem demokratischen Prozess vielleicht fruchtbar in einer gesunden Opposition vielleicht begleiten könnten oder fruchtbar kritisch, dass die ja dann komplett wegbleiben.
Also, das heißt, also komplett wegbleiben die nicht, aber ein Teil zieht sich zurück, das hängt natürlich von der einzelnen Person an der Stelle. Aber unser Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass wir dort Einzelne verlieren. Wir versuchen natürlich möglichst viele zu behalten. Schwierig ist eigentlich für uns immer wieder, sage ich mal, sogenannte Events zu generieren, dass wir auch Menschen gewinnen, die eben nicht regelmäßig den Gottesdienst besuchen, nicht zu unserem harten Kern gehören. Also unsere eigentliche Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, dass wir uns nicht abschotten als die Aktiven, die eben sich immer wieder treffen und zusammengehören, sondern offen zu bleiben für all die vielen, die eben nicht so regelmäßig kommen, aber trotzdem einen Bezug zur Kirche haben wollen.
Gelingt das auch?
Ich sag mal, durch diesen neuen Pfarrerentwicklungsprozess, den wir gerade entwerfen, sind wir leider sehr mit uns selbst beschäftigt. Es fehlt Zeit, viel zu machen. Wir bemühen uns immer wieder, aber die Aktivitäten, die sich jetzt gerade an die etwas weiterstehenden wenden, sind in den letzten 2 Jahren deutlich weniger geworden, als wir sie sonst hatten. Und wir sind froh, wenn wir jetzt zum Jahresende das sogenannte Votum erarbeitet haben, wie wir uns zukünftig Kirche vor Ort vorstellen, dass wir dann wieder mehr Zeit gewinnen für solche Aktivitäten, die ganz viel Ehrenamtliche immer brauchen, um etwas durchführen zu können.
Was wünschen Sie sich denn grundsätzlich von dieser Gremienarbeit für die Zukunft, damit auch wieder Menschen, die vielleicht auf Distanz sind oder die vielleicht das Handtuch geschmissen haben, wieder ja, die Attraktivität vielleicht verspüren, in so einem Gremium mitzuarbeiten? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern für die nächste Zeit?
Ich sag mal, diese Gremienarbeit, da spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle herein. Wir befinden uns in einem klassischen Change-Prozess. Und die aktiv an diesem Prozess mitarbeiten, sind mental ein ganzes Stück weiter als diejenigen, die es nur von außen beobachten. Und wenn dann Entscheidungen getroffen werden, dass sich Angebote der Kirche reduzieren müssen, weil die Aktiven fehlen oder weil auch die Hauptamtlichen fehlen, dann müssen wir natürlich erstmal die Menschen mental mitnehmen, die nicht so nah an diesem Prozess heran sind. Und das ist für uns eigentlich im Gremium jetzt die große Herausforderung, dass wir für alle mehr oder weniger die gleiche Ausgangsposition bekommen. Denn wenn die Einsicht da ist, dass Kirche in der Zukunft nur weiterleben kann, wenn wir an bestimmten Stellen auf Liebgewonnenes verzichten, zugunsten der Aktionen, die eben mehr Menschen anziehen, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei.
Kommen wir zum Schluss noch auf eine visionäre Frage. Kirche im Bistum Essen 2020. gehen wir mal 30, guck mal nicht zu weit in die Zukunft. Wie sieht diese denn vor Ort aus? Was glauben Sie?
Ich glaube, sie wird es immer noch geben. Ich weiß nicht, ob das Bistumessen noch geben wird. Das steht ja immer wieder so in den Sternen.
Gehen wir mal davon aus, dass es noch geben wird. Gehen wir mal davon aus,
dass es gibt. Ich glaube, dass bei uns noch einige Aktivitäten sein werden. Wir haben sehr, sehr viel aktive Jugendliche, die hoffentlich dann auch, sag ich mal, Freude und Spaß daran finden, sich in der Kirche zu engagieren. Wenn die nur zur Hälfte dabei bleiben, dann wird kirchliches Leben auch 2030 bei uns weiterhin stattfinden.
Dann hoffen wir mal, dass in der zukünftigen Zeit auch noch viel fruchtbare Arbeit bei Ihnen in den Gremien vor Ort geleistet wird. Frau Verweyen-Frank, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen auf jeden Fall für Ihre Pfarrei und auch für die anderen im Bistum Essen alles Gute und denke ich mal eine gute Beteiligung dann auch bei der Pfarrgemeinderatswahl.
Vielen Dank.
Kirche und Jugend, das ist nicht selten ein spannungsgeladenes Feld. Junge Menschen sind die Zukunft der Kirche, engagieren sich auch in ihren Pfarrgemeinden, in der Gruppenarbeit. In den Gremien sind es allerdings schon weniger und mancherorts sieht man im Pfarrgemeinderat kaum noch Leute, die unter 40 sind. Gibt es da etwa Frust? Was dahinter stecken könnte, darüber spreche ich jetzt mit Andrea Schlösser. Sie arbeitet einerseits in der Jugendseelsorgeabteilung des Erzbistums Köln. Sie ist aber auch seit vielen Jahren Mitglied im Pfarrgemeinderat in Bedburg. Schönen guten Tag, Frau Schlösser.
Schönen guten Morgen, Herr Stehns.
Wie lange sind Sie denn jetzt eigentlich schon im Pfarrgemeinderat?
12 Jahre. Vor 12 Jahren waren wir noch mit 4 Gemeinden als berufenes Mitglied reingerufen worden. Da war ich 22. Da hat unser Pfarrer damals gesagt, es wäre schön, auch Jugendliche drin zu haben. Aber es ist immer sehr schwierig, ob sie gewählt werden. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, oder er sich überlegt, er beruft Jugendliche, hat ja die Möglichkeit dazu. Und dann bin ich als berufenes Mitglied in den Pfarrgemeinderat reingekommen.
Warum ist es denn schwierig, dass Jugendliche auch wirklich gewählt werden? Werden die nicht ernst genommen oder wie läuft das?
Ich denke, ja, es liegt daran, dass das Klientel, was dort wählen geht, einfach die Älteren sind. Das sind nicht die Jugendlichen, die gehen und die in der Gemeinde sind und wissen, an Tag X ist Pfarrgemeinderatswahl. Das ist nicht so populär wie eine Landtagswahl oder sonst irgendwas. Und da gehen halt einfach die Alteingesessenen hin.
Und die wählen bekannte Gesichter?
Die wählen die bekannten Gesichter und dann ist es halt erstmal schwierig, als junges Mitglied gewählt zu werden. Und da hat unser damaliger Pfarrer gesagt, nee, ich berufe junge Mitglieder, um einfach ihnen eine Chance zu geben, in einem Gremium mitzuarbeiten. Und dann habe ich mich dann 4 Jahre später dazu entschlossen, wie wieder Pfarrgemeinderatswahl war, ich lasse mich aufstellen, ich möchte nicht berufen werden, sondern ich möchte auch Mitspracherecht haben, ich möchte mit abstimmen.
Gibt es denn da Unterschiede, also dass die Berufenen jetzt irgendwie kein Mitspracherecht haben? Oder?
Die Berufenen man sitzt als berufenes Mitglied erstmal da und hört sich erstmal alles an. Und man versteht es auch am Anfang nicht, worüber gesprochen wird. Und man wird auch gar nicht einbezogen. Also es fehlt diese Schleife, dass man nochmal die Sachen erklärt. Das und das muss jetzt gemacht werden. Und man sitzt da und denkt so, ja, dann machen wir das jetzt. Wenn die das so sagen, das war ja immer so. Dieser klassische Satz, das war die letzten Jahre so, das machen wir weiter. Das ist halt so klassisch im Pfarrgemeinderat.
Was sind denn das für Themen, über die da gesprochen wurde?
Fangen wir an mit einem von Leichnam. Von Leichnam ist jedes Jahr, es wird wie jedes Jahr gemacht. Wir treffen uns, es wird aufgebaut und dann laufen wir. Ja, was muss noch gemacht werden? Muss man noch irgendwas beachten? Das siehst du ja dann am Tag. Das sind so diese klassischen Antworten. Oder zu Weihnachten, die Krippe wird aufgebaut. Das wird bei uns vom Pfarrgemeinderat gestaltet, weil die Krippe schon ab dem 2. Adventssonntag steht. Ja, dann kommst du. Du bist ja jung, du kannst ja mit anpacken. Warum
also
wir das machen?
Das klassische, junge Leute sind da, backen Waffeln auf dem Pfarrfest.
Genau, Pfarrfest, dasselbe Thema. Erstmal kann man die ja gut benutzen zum Anpacken, weil die sind ja noch jung, haben noch nichts am Rücken. Dann stellt sich hin, backs Waffeln oder klassisch Reibekuchen, weil das sind ja so Aufgaben in der Hitze, sich da hinstellen, machen ältere Leute nicht so gerne.
Okay, das heißt, da baut sich mit der Zeit ein bisschen Frust auf, weil dann die Gremienarbeit doch nicht so verläuft, wie man sich das vorgestellt hat. Was denken Sie denn, sind Ihre Vorstellungen falsch gewesen oder doch eher, dass die Gremienarbeit doch nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen sollte? Was ist da so jetzt nach 12 Jahren Ihr Eindruck?
Ich glaube, es ist schwierig. Es ist halt bei uns halt auch durch die Fusionierung, man wird immer größer, die Menschen sind unterschiedlich, man hatte sich auf einen Seelsorgebereich eingespielt, dann kommen nochmal 4 dazu, jeder hat seine eigenen Vorstellungen, jeder will sein eigenes auch durchsetzen, was natürlich alles nicht mehr machbar ist. Je mehr ich werde, umso komprimierter muss ich zusammenarbeiten. Ne? Ich kann keine 8 Fronleichnamsprozessionen machen, wo vielleicht 20 Leute mitlaufen, warum gehe ich nicht auf 1?
Jetzt
ein Thema.
Jetzt stellen wir mal die ganz einfache Frage, was müsste sich denn eigentlich ändern an so Gremienarbeit oder Vergemeinderatsarbeit, damit junge Menschen doch wieder, ich sag mal, eine Lust bekommen zu kandidieren oder sich aufstellen zu lassen für so eine Vergemeinderatswahl?
Ich glaube, man muss jung werden. Also man muss anders denken. Man muss sich der Jugend anpassen. Die Jugend ist Social Media lastig, ne? Also man muss gucken, können wir sie da irgendwo positionieren und ihnen da Verantwortung geben? Machen wir eine Facebook-Seite? Machen wir einen Instagram-Account? Publizieren wir uns im Internet? Ihnen solche Aufgaben geben. Ich glaube, damit kriegt man die Jugendlichen schon ganz gut gezogen und ihnen einfach auch, sie loben für das, was sie machen, ne? Und nicht einfach nur, mach das und es ist verkehrt. Also nicht nur kritisieren. Es ist wichtig, sie irgendwie mit einzubeziehen und mit ihren Stärken einzubeziehen.
Was treibt denn junge Menschen heutzutage überhaupt noch an, sich in der Kirche zu engagieren? Ist es tatsächlich mehr so das Spirituelle oder ist es da tatsächlich so dieses Handfeste?
Ich glaube eher dieses Handfeste. Es ist nicht mehr dieses Spirituelle. Zum Beispiel Verbände gibt es bei uns nicht. Also bei uns ist keiner in einem Verband. Es gibt Ministranten, also entweder wirst du Messdiener oder du gehst in die Schützen. Ja doch, ist auch ein Verband. Jetzt wo ich drüber nachdenke.
Wenn es kirchlich ist, ja.
Ja doch, ist kirchlich. Aber auf dem Land ist es halt wirklich, du gehst zur Kommunion, wirst Messdiener und in der Regel springen sie mit 15, 16 ab, weil sie einfach nicht in diese Verantwortung rein. Sie kriegen keine Verantwortung. Und ich glaube, jeder Mensch möchte ab einem gewissen Alter auch eine gewisse Verantwortung haben oder sagen so, Mensch, das ist jetzt hier meine Sache, da stehe ich hinter. Und das ist das Problem, weil immer wieder alteingesessen kommen und sagen, nee, so nicht und das machen wir nicht. Das ist sehr frustrierend.
Das haben wir noch nie so gemacht.
Genau.
Also mehr Verantwortung für junge Menschen. Auch junge Menschen haben Erwartungen an ihre Kirche und die Arbeit in den dortigen Gremien. Darüber sprach ich mit Andrea Schlösser. Sie arbeitet in der Jugendseelsorgeabteilung des Erzbistums Köln und ist seit 12 Jahren Pfarrgemeinderatsmitglied. Ganz herzlichen Dank, Frau Schlösser, für Ihr Gespräch.
Vielen Dank.
Domradio, das Thema.
Im Bistum Münster sorgte im vergangenen Jahr ein Priester für Aufsehen, der sein Amt als Gemeindepfarrer niederlegte, weil er mit dem Weiter-so angesichts der sinkenden Kirchenmitgliederzahlen und der nachlassenden Beteiligung am Gemeindeleben nicht mehr zurechtkam. Thomas Frings wurde mit seinem Abschied vom Pfarrerdasein weit über die Grenzen des Bistums hinaus bekannt. Dabei lief es bei ihm in der Heiligkreuzgemeinde in Münster verhältnismäßig gut. Und auch in der Gremienarbeit legte Frings Wert darauf, dass Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand hinter dem standen, was der Pfarrer und die hauptamtlichen Mitarbeiter umsetzten.
Wir haben ganz andere Wege beschritten in der Heiligkreuzgemeinde und ich glaube, die Gremien, die da sind, sind so selbstbewusst, dass sie einem neuen Pfarrer mit Argumenten sagen können, warum sie etwas getan haben und nicht, warum ich etwas getan habe. Alle Veränderungen sind immer durch Diskussionen in die Gemeinde hineingegangen und waren Mehrheitsentscheidungen in den Gremien. Es gab nichts, was keine Mehrheitsentscheidung gefunden hat.
Die traditionelle Gremienarbeit war jedoch nicht so das Ding von Thomas Frings. Vor allem Schlagworte und Parolen wie offene Gemeinde oder den Glauben leben empfindet der ehemalige Pfarrer als abgegriffen und wenig innovativ, um Kirche vor Ort zu erneuern.
Wir wollen offene Gemeinde sein. Wissen Sie, da packe ich mir schon in den Kopf. Was heißt das denn? Wir wollen offene Gemeinde sein. Nennt man ein paar konkrete Beispiele. Schwule, Lesben, könnte so jemand bei uns Pfarrgemeinderatsvorsitzender werden, der offen schwul lebt? Was heißt denn offene Gemeinde? Der Begriff ist so schillernd, da können Sie gar nichts mit anfangen. Wir wollen bunt sein. Wir wollen Glauben leben. Ja, das haben wir doch bisher immer schon gemacht. Aber es muss doch konkreter werden. Und ich glaube, dass wir in konkreten Dingen uns ändern müssen.
Konkrete Dinge ändern, da geht es laut Thomas Frings auch darum, dass beim Setzen von Schwerpunkten in der Pastoral auch sogenannte Leichtpunkte zu setzen sind. In einem Pfarrgemeinderat stand die Frage im Raum, welche Zielgruppe denn besonders wichtig für die Gemeinde sei. Schnell sei klar geworden, Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.
Und am Ende dieses Gesprächs kam raus, wir setzen einen Schwerpunkt bei allen. Also gar keinen. Fangen wir also von vorne wieder an. Und das konnten wir dann gut 3 Sitzungen lang immer wieder durchbuchstabieren, bis auch der Letzte es ansatzweise verstanden hatte, ein Schwerpunkt heißt, andere Dinge nicht schwerpunktmäßig zu behandeln. Das kann in einer Gemeinde am Stadtrand vermutlich eher Familie sein und in der Innenstadt, wo die Leute auch flexibler sind, kann das eben auch ein anderer Schwerpunkt sein und das wäre gut.
Schwerpunkte zu setzen bedeutet eben auch, manche Dinge einfach nicht zu tun. So erhält jede Pfarrgemeinde ihr jeweiliges Gepräge, so der ehemalige Pfarrer Thomas Frings aus Münster. Unsere Themensendung im Domradio über den Pfarrgemeinderat geht nun zu Ende. 2 Stunden lang haben wir es stauben lassen und nach den Aufgaben und Zielsetzungen von Pfarrgemeinderäten und Gremienarbeit gesprochen.
Wir haben von erfolgreichen Projekten gehört, aber auch nachgefragt, was denn junge Menschen von der Gremienarbeit in ihren Pfarrgemeinden erwarten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan-Hendrik Stehens. Schön, dass Sie dabei waren und vergessen Sie nicht, am 11. und 12. November zu wählen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.